Hallo und herzlich willkommen bei der Leipziger Buchmesse und hier beim Stand von Podcast Radio Detektor FM. Und dazu muss ich sagen, herzlich willkommen an den Endgeräten. Wir sind gerade auch live in unserem Stream. Und ich darf ganz herzlich unseren Gast begrüßen, Martin Sonneborn.
Guten Abend hier in Dings und draußen an den Geräten.
Martin Sonneborn ist Satiriker, Journalist und Chef der Partei Die Partei und seit mittlerweile gut 10 Jahren Europaabgeordneter. Er berichtet regelmäßig auf verschiedenen Kanälen im Netz über aktuelle politische Debatten und Skandale in Brüssel und Straßburg. 2019 hat er schon das erste Buch mit seinen Erfahrungen im Europaparlament gefüllt. Das hieß Herr Sonneborn geht nach Brüssel und landete auf Platz 2 der Spiegel-Bestsellerliste. Und jetzt, pünktlich zur Europawahl 2024, ist das zweite Buch erschienen mit dem Titel Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Neue Abenteuer im Europaparlament. Und genau über dieses Buch wollen wir sprechen. Schön, dass Sie da sind, Herr Sonneborn.
Danke für die Einladung.
Das Buch ist ja eine Chronologie Ihrer zweiten Amtszeit. Da sind sehr viele absurde oder zumindest kuriose Anekdoten dabei aus dem Europaparlament. Auf eine werden Sie immer wieder angesprochen. Das ist die mit dem Parlamentarier, der nackt und mit Drogen im Rucksack von der Polizei entdeckt wurde, wie er an einer Regenrinne hing. Können Sie das nochmal erzählen? Was ist da passiert?
Das war ein ungarischer Kollege von mir. Ja, das Blöde war, dass der Mann stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Volkspartei ist, also der Fraktion von CDU, CSU und den Konservativen in Europa. Und das Blöde war, dass das zu Corona-Zeiten passierte. Der hatte an einem Gangbang mit 30 Teilnehmern teilgenommen in einem kleinen Raum über einer geschlossenen Bar gegenüber eines Polizeireviers. Und die waren so laut, dass die Polizei irgendwann rübergegangen ist und das Ganze aufgelöst hat. Und Gangbangs waren zu der Zeit wegen der strikten Corona-Maßnahmen in Brüssel verboten. Und dann ist er halt nackt mit Drogen im Rucksack geflohen und am Ende einer Regenrinne von der Polizei aufgegriffen worden. Schlecht für ihn. Wie gesagt, er ist konservativer Vordenker in Ungarn. Der hat praktisch das juristische Fundament für die Fidesz-Partei, für Viktor Orban gelegt, war sein Statthalter in Brüssel und war glücklich verheiratet zu Hause mit einer Verfassungsrichterin. Und das ging jetzt alles so ein bisschen in die Brüche, als die Geschichte dann. Er hat versucht, mit seinem Diplomatenausweis zu wedeln, den hatte er aber nicht dabei. Und dann hat die Polizei ihn in seine Wohnung begleitet und dann stellte sich halt heraus, dass er ein konservativer Spitzenfunktionär ist, der in Ungarn gegen LGBTQ-Rechte vorgegangen ist, der die Verfassung in Bezug auf Gott, Vaterland, Treue, Familie und den ganzen konservativen Quatsch ausgerichtet hat. Und das unterlief jetzt so ein bisschen seine Karriere.
Ihr Buch ist ja voll von solchen Geschichten aus der zweiten Legislaturperiode, also 2019 bis 2024. Welches Thema hat Sie denn am meisten bewegt oder vielleicht auch aufgeregt?
Also am meisten geärgert hat mich, glaube ich, die Kommissionspräsidentin. Wir haben eine Kommissionspräsidentin aus Deutschland, Frau von der M. Leyen, und die ist praktisch, also ja, fügt sich keinen Regeln noch irgendwelchen Gesetzen und hat Dinge an sich gezogen, die sie eigentlich nicht an sich ziehen darf. Sie hat sowohl für 35 Milliarden Euro Pfizer-Dosen bestellt damals zu Corona-Zeiten, obwohl sie nicht in Verhandlungen eingreifen darf. Sie hat Verhandlungen per SMS geführt mit Albert Bourla, dem Pfizer-CEO. Und nach Ansicht von Fachleuten sind das die schlechtesten Verträge, die die EU jemals abgeschlossen hat. Wir leiden heute noch darunter, denn wir bezahlen zurzeit den Potenzmittelhersteller Pfizer dafür, dass er keine Dosen produziert und sie uns nicht schickt. Dann müssen wir sie als Sondermüll entsorgen oder in irgendwelche Oberarme jagen. Wir bezahlen, glaube ich, 10 Euro im Moment für jede Dose, die nicht produziert wird. Es gibt verschiedene EU-Staaten, die versuchen, aus diesen Verträgen rauszukommen. Aber es ist unmöglich. Von der Leyen ist einfach eine absolut ahnungslose Verhandlerin gewesen und weigert sich auch, die SMS, mit denen sie verhandelt hat, öffentlich, also offen zu legen. Obwohl es 3 Anzeigen gegen sie gibt, unter anderem von der New York Times.
Das Buch ist eine ziemliche Abrechnung mit Ursula von der Leyen. Hatten Sie da zu irgendeinem Zeitpunkt Angst, dass die gegen Sie klagt?
Nein, also ich glaube, das fördert Bücher dann auf den Bestsellerlisten noch weiter nach vorne, wenn es da Gerichtsverfahren gibt. Außerdem, glaube ich, kann ich alles belegen, was im Buch steht. Und die paar kleinen Beleidigungen, die da eingestreut sind, ja, also darüber. Ich habe Immunität, sie kann mir gar nichts.
Wie ist denn das Verhältnis mit Frau von der Leyen? Ist das frostig, wenn Sie der begegnen?
Also am Anfang war es noch so halbwegs entspannt. Ich habe sie begrüßt mit einer kleinen Rede, in der ich mich gefreut habe, dass ich nicht mehr der unseriöseste Vertreter der europäischen Demokratie bin, jetzt nachdem sie nach Brüssel kam. Und ich habe sie dann kurz hinterher mal am Fahrstuhl getroffen. Ich stand unten in Straßburg im Parlamentsgebäude und wartete auf den Fahrstuhl, wollte nach oben fahren. Es machte Pling, die Fahrstuhltüren gingen auseinander, eine Betonfrisur kam heraus, darunter Frau von der Leyen und mit einer Entourage und so. Und mir ist nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, oh, Frau von der Leyen auf dem Weg nach unten. Und sie hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Und ich so, doch, ich habe es genau gesehen. Sie war ja von oben gekommen. Und dann ist sie abgerauscht und das war's.
Als Fraktionsloser haben Sie ja meistens nur eine Minute Redezeit. Ich habe gedacht, das eignet sich ja wahrscheinlich relativ gut für Social Media. Da müssen Sie nicht so ultra viel dann schneiden. Und Sie posten die auch viel auf Social Media und erreichen damit im Zweifel auch mehr Leute als tatsächlich dann im Parlament. Und diese Reden werden ja, wie alle anderen, auch im Parlament simultan übersetzt. Das fand ich eine ganz spannende Fußnote im Buch von Ihnen. Da gab es offenbar Probleme oder Beschwerden von Seiten der Simultanübersetzer, ihre Reden seien sehr schwer adäquat zu übersetzen.
Das stimmt leider. Ich habe zum Beispiel Frau von der Leyen mal moralische Wurstigkeit vorgeworfen, weil sie paktierte mit Rechtsradikalen schon bei der Wahl. Sie ist mit 9 Stimmen Mehrheit gewählt worden, so knapp war das noch nie. Und diese fehlenden oder diese Stimmen, die sie sich organisiert hat, kamen halt von der polnischen PiS-Partei und von ungarischen Nationalisten. Und ich habe ihr damals moralische Wurstigkeit vorgeworfen, dass da gab es dann hinterher Kritik, dass praktisch ein Simultan-Dolmetscher so etwas spontan nicht übersetzen kann. Ich könnte die Reden tatsächlich auch einen Tag vorher einreichen, dann würden die ganz präzise übersetzt werden. Aber ich tue das aus 2 Gründen nicht. Erstens schreibe ich immer bis zur letzten Minute und zweitens weiß ich auch nicht, wenn ich sowas reinschreibe, ob mir dann nicht die Redezeit gestrichen wird. Ich habe kürzlich eine Rede zum Thema Assange beantragt. Eigentlich schreibe ich, man muss da so ein Thema angeben für Redezeit. Da schreibe ich dann immer rein, Quo Vadis Europa. Das passt eigentlich immer. Und vor 3 Wochen ist dann mal zurückgefragt worden, ob ich das präzisieren könnte. Und dann habe ich gesagt, es geht um Pressefreiheit und den Fall Julian Assange. Und daraufhin habe ich dann keine Redezeit bekommen. Insofern halte ich mich dann doch innerlich lieber bedeckt und dann wird es auch manchmal recht schlecht übersetzt, aber damit kann ich leben.
Sie wurden ja auch für andere Begriffe schon mal, ich sag mal, gerügt. Es gab eine kleine Anfrage von Ihnen an die Kommission, die Sie zurückbekommen haben mit der Bitte, das Wort Betonfrisur in Bezug auf die Haare von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erst noch zu überarbeiten. Braucht es für Politik dann doch mehr Ernsthaftigkeit?
Nein, das war eine inhaltlich, glaube ich, gerechtfertigte Anfrage, die wir damals gestellt haben. Und
inhaltlich? Ich sprach ja vom Begriff Betonfrisur.
Ja. Also erstmal, ja, nur damit die Leute verstehen, das war durchaus inhaltlich gerechtfertigt, die Anfrage. Und das wurde dann gerügt, weil es offensive Sprache enthielte. Ich glaube, ich hatte geschrieben, die Kleine mit der Betonfrisur, die bei Ihnen als Kommissionspräsidentin arbeitet. Und dann kam halt das Ganze zurück und die Bitte, das Wort Betonfrisur zu ersetzen. Dann habe ich einfach habe die Leser im Internet abstimmen lassen. Es kamen sehr viele lustige Vorschläge. Ich habe dann das letztendlich, glaube ich, durch das Wort Frisur ersetzt. Habe das nochmal eingereicht an die Kommission, die Anfrage, und habe drüber geschrieben, diesmal ohne das kritisierte Wort Betonfrisur. Aber dadurch, also ich verrate es ungern, aber wir sind ja praktisch unter uns hier auf der Messe und im Netz. Wenn man solche Signal- und Reizwörter, die möglicherweise Komik beinhalten, in seine politische Arbeit einbaut, dann wird die von mehr Menschen verfolgt.
Eine Strategie also.
Ja.
Jetzt sind Sie ja kein Neuling mehr. Sie kennen die Abläufe, Sie wissen, wie EU-Politik gemacht wird und man könnte sagen, Sie gehören sogar zum Establishment. Wie haben Sie das denn in Ihrer zweiten Amtszeit nutzen können?
Gar nicht. Also ich gehöre nicht zum Establishment und es gibt Kontakte in andere Fraktionen, Parteien, aber das sind relativ wenig Leute, mit denen ich mich austausche. Und ich gehöre eher zum Abschaum des Parlaments, zu den Fraktionslosen. Und deswegen habe ich auch nur eine Minute Redezeit.
Und wieso konnten Sie das jetzt nicht nutzen, was Sie in der ersten Amtszeit gelernt haben, in der zweiten?
Das konnte ich nutzen.
Okay. Wir hatten hier auf der Bühne die Tage den Ökonom Gabriel Felbermayr zu Gast und der hat dafür geworben, dass das Europaparlament mit einem echten Budgetrecht ausgestattet werden sollte. Also, dass das Parlament ja einerseits mehr Geld bekommen soll und andererseits auch das Recht, selbst Schulden zu machen oder Steuern zu erheben. Halten Sie das für eine gute Idee?
Ich halte das für eine super Idee. Also meine, dass wir unsere nicht wirklich bürgerfreundliche Politik, die wir zurzeit in Brüssel betreiben, ich verweise darauf, dass wir erstmals in der Geschichte der Europäischen Union Waffen einkaufen. Wir kaufen gerade für 1,5 Milliarden Euro 800.000 alte Artilleriegranaten in Afrika, obwohl es in den Lissabonner Verträgen absolut untersagt ist, Gelder in militärische Projekte zu stecken. Das ist wirklich ein Tabubruch, der da begangen wird. Und wenn wir uns das Steuergeld von Ihnen hier und von den Leuten draußen an den Geräten holen können dafür, für solche Unterfangen, ja, super Idee. Ich bin dabei. Aber ich bin noch finanziell gut gestellt. Ich bin ja Abgeordneter.
Deswegen gehören Sie auch zum Establishment.
Das ist jetzt eine Vereinfachung. Ich glaube nicht, dass man mich als etabliert im Europäischen Parlament sehen würde.
Okay. Mit welchen konkreten Vorschlägen für die EU gehen Sie denn jetzt in den Wahlkampf?
Also ich möchte erstmal Europa nicht den Laien überlassen, sondern Fachleute ranlassen. Und dann, ich habe eine Marktlücke entdeckt. Wir werden uns für Frieden einsetzen. Das macht keiner. Alle sind nur oder diskutieren darüber, was für Waffen man jetzt noch liefern muss, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und ich glaube, die Position, so eine humanistische Position, die sich für Verhandlungen einsetzt, das sehe ich im Europaparlament absolut unbesetzt und eine absolute Marktlücke. Damit können wir es schaffen.
Im Buch gehen Sie auch auf den Austritt von Nico Semsrott aus der Partei Anfang 2021 ein. Das Ganze hat zu tun mit einem Witz von Ihnen auf einem T-Shirt, den einige als misslungen und andere auch als rassistisch bewertet haben. Nico Semsrott und viele andere waren enttäuscht davon, wie Sie mit dieser Kritik umgegangen sind. Und in einem Interview mit dem Spiegel, das Sie auch im Buch zitieren, haben Sie dazu gesagt, viele jüngere Leute in der Partei legen mehr Wert auf den politisch korrekten Sprachgebrauch als die Älteren. Ist das ein Generationenkonflikt in der Partei Die Partei?
Ja, aber das ist der übliche Generationenkonflikt, den wir überall haben. Auch in der SPD und auch bei RB Leipzig.
Sind Sie seitdem denn vorsichtiger geworden?
Nein. Es ist so, ich habe bei Titanic mein Handwerk gelernt, also dem besseren Eulenspiegel, dem Eulenspiegel aus dem Westen. Und es gehörte nicht dazu, dass man sich entschuldigt für Witze. Und ich halte das auch für eine gefährliche Tendenz. Denn wenn man anfängt, wenn man Satire betreibt, darüber nachzudenken, ob es irgendwelche Menschen gibt, die sich davon beleidigt, belästigt oder nicht amüsiert unterhalten finden könnten, dann kann man, Robert Gernhardt hat mal gesagt, man kann dann praktisch nur noch Witze über Wüsten und unentdeckte Planeten machen.
Naja, oder über Menschen in Machtpositionen, oder? Geht es nicht genau darum, dass dieser Witz, also dass ein rassistischer Witz nach unten tritt, anstatt nach oben?
Also erstens war das kein rassistischer Witz und zweitens zielte der in Richtung USA und Trump. Es war sogar ein dezidiert anti-amerikanischer Witz. Und das ist jetzt nicht gerade unten, glaube ich, wenn man sich die weltpolitische Lage ansieht.
Bei der letzten Europawahl haben Sie ja besonders bei ErstwählerInnen gepunktet. Im Juni sind jetzt die ersten Europawahlen, bei denen man schon ab 16 wählen darf. Haben Sie da eine neue Strategie, wie Sie diese ganz jungen Leute erreichen werden?
Nein, wir machen keinen aktiven Wahlkampf. Ich will mich auch gar nicht von 16 bis 17 oder also 18-Jährigen, doch so ab 18 darf man Partei wählen. Die 16-Jährigen dürfen das nicht. Die
Warum
17-Jährigen
nicht?
Auch nicht. Das ist ganz, ich verbiete das einfach und dann werden das viele tun. Also
okay.
Die wählen uns dann. Das ist ein politischer Trick, mit dem die anderen Parteien nicht arbeiten können. Wir machen keinen aktiven Wahlkampf. Es ist so, dass die Partei ja eine Protestwahlmöglichkeit für intelligente Wähler ist. Also Leute, die auf dem Wahlzettel keine andere Alternative finden und aber den Wahlzettel trotzdem ausfüllen möchten und nicht zerknüllen oder irgendwelche Sachen draufzeichnen, die können dann Partei wählen. Wir haben das Land so ein bisschen aufgeteilt. Die Dummen wählen AfD, wenn sie Protest wählen, und die Intelligenteren die Partei.
Man hört ja, dass diese jungen Leute auf TikTok unterwegs sind. Das heißt, vielleicht wäre TikTok eine sinnvolle Möglichkeit auch für die Partei. Da könnten sie vielleicht auch ihre Reden unterbringen.
Vielen Dank für diese Anregung. Hätten Sie Lust, Verantwortung zu übernehmen in der Partei später?
Nee, ich bin leider journalistisch zur Neutralität verpflichtet.
Oh, das ist interessant. Viele Journalisten fühlen sich gar nicht mehr zur Neutralität verpflichtet heutzutage. Aber ich kann sagen, dass wir auf TikTok, also ich habe einen Kanal, das ist übrigens lustig, weil dieser Schwachkopf aus der AfD, aus Dresden, glaube ich, Maximilian Krah, genau, mit dieser Popper-Frisur, ja, es wird immer geschrieben, dass der die meisten Follower auf TikTok hat, hat er aber nicht, die meisten hat nämlich ich oder Malte Gallet von den Grünen, der leider jetzt zurückgetreten ist. Und das Lustige an TikTok ist, dass das Europäische Parlament untersagt, dort tätig zu sein, seinen Angestellten. Man darf auf Dienstgeräten, kann man TikTok nicht, also kann die App nicht runterladen, kann sie nicht benutzen. Die Kommission hat jetzt aber angefangen, trotzdem auf TikTok Inhalte einzustellen, um junge Leute dort zu erreichen. Eine gewisse Widersprüchlichkeit, aber ich stelle da einfach irgendwelche Filme ein, wir werden da ein bisschen offensiver vorgehen demnächst, ja.
Sie stehen ja wieder auf Listenplatz 1. Außerdem haben Sie sich diesmal mit ins Boot geholt die Schriftstellerin Sibylle Berg. Die steht auf Listenplatz 2. Glauben Sie denn, dass junge Leute wissen, wer Sibylle Berg ist?
Ja, glaube ich schon. Ja, Sibylle Berg hatte einen Doppelgänger, der 25 Jahre alt ist. Und dem haben wir so eine lustige Frisur aufgesetzt und ihn für TikTok-Videos vor eine Kamera gejagt. Und sieht sehr lustig aus. Der wird, glaube ich, auch von 16-Jährigen akzeptiert dann.
Sibylle Berg ist auch ziemlich aktiv auf Instagram. Also hilft vielleicht auch dann. Es gibt aber sicher einige, die sagen, dass da endlich mal eine Frau vorne steht auf den Listenplätzen. Freut Sie das auch?
Ich glaube, sie bezeichnet sich als nicht-binär, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir wollten eigentlich Mann, nicht-binär und Frau aufstellen. Haben wir auch gemacht, fällt mir gerade auf. Ja, super. Haben wir natürlich gemacht, selbstverständlich.
Gleichzeitig mit Ihnen sind 2014 auch die ersten AfD-KandidatInnen ins Parlament eingezogen. Ich nehme an, Sie haben deren Radikalisierung dann auch im Europaparlament mitverfolgt. Kann Satire gegen die AfD helfen?
Besser als Parteiverbote, glaube ich. Ich glaube, man sollte sich inhaltlich auseinandersetzen mit der AfD. Ich glaube auch, dass hier im Osten wird ja gerne Protest gewählt. Ich glaube, dass viele AfD-Wähler Protestwähler gegen eine in meinen Augen vollkommen gescheiterte Ampelpolitik im Moment sind. Und ich glaube, es ist falsch, mit Parteienverboten da um sich zu schlagen. Mit dem Demokratieverständnis, das ich im Westen, Sie sind ja noch nicht so lange dabei hier im Osten, dass ich im Westen in der 11. Klasse im Sozialkundeunterricht gelernt habe. Beziehungsweise umgekehrt, ich habe kürzlich eine Rede in Brüssel gehalten und habe erklärt, dass man natürlich die dämliche AfD verbieten muss, aber im Zuge der Demokratiepflege dann auch die CDU, die SPD, besonders die Grünen und die FDP auch.
Aber die Partei bleibt bestehen.
Das ist der Hintersinn, dass viele Wahlmöglichkeiten auf dem Wahlzettel wegfallen. Das ist auch verwirrend für viele jüngere Leute, ältere auch. Und dann bleibt einfach die Partei, genau. Kennt man ja hier im Osten noch von früher.
Auf den letzten Seiten Ihres Buchs geht es dann auch noch mal um die Sperrklausel. Ab 2029 soll es in Deutschland eine 2%-Hürde geben. Das heißt, kleinere Parteien können dann nicht mehr ins Europaparlament einziehen. Ihre Partei hat ja Klage eingereicht vor dem Bundesverfassungsgericht. Die ist allerdings gescheitert. Was heißt das für die Partei mit Blick auf 2029?
Ja, ich finde das ist sehr schade. Das Verfassungsgericht hat sich zweimal ganz klar positioniert in der Hinsicht, dass es keiner Sperrklausel bedarf, in Brüssel. Ich kenne das Parlament nach 9 Jahren. Es wird immer, die konservativen Parteien werfen uns vor, zu viel Transparenz, zu schlechte Witze. Und argumentiert wird aber dann inhaltlich, dem Parlament drohe eine Zersplitterung, wenn da viele Kleinparteien einziehen. Jetzt ist es so, dass ich, glaube ich, der einzige fraktionslose Abgeordnete da bin. Die anderen haben sich den Grünen oder den Liberalen angeschlossen, arbeiten da ganz normal vor sich hin. Es geht also wirklich nur darum, die Partei rauszuhauen. Und das wird nicht funktionieren. Wir sind ja eine 2,4% Partei mit großer Fresse. Und leiden werden unter dieser Sperrklausel die Piraten, die ÖDP, die Familienpartei, die Tierschutzpartei, kleine Parteien, die meines Erachtens ganz normale, gute und viel bürgernähere Politik betreiben im Europaparlament als die großen Parteien.
Das heißt, Sie haben noch nicht aufgegeben?
Nein, wir sind ja jenseits der 2% Sperrklausel. Wir haben tatsächlich 5 Jahre gegen die Sperrklausel gekämpft und das war zu unseren Ungunsten, denn wenn wir eine Sperrklausel gehabt hätten bei der letzten Wahl, dann hätten wir statt 2 Mandaten 3 Mandate erhalten mit 2,4%. Aber die Piraten wären nicht im Parlament und die sind wichtig da. Die kämpfen für eigentlich gegen die Überwachung. Wir führen eine wahnsinnige Überwachung ein zurzeit. Wir bereiten gerade den Boden im Europaparlament unter Führung der Kommission für eine flächendeckende Gesichtserkennung in ganz Europa. Sämtliche Messenger-Dienste, also alles, was sie ins Netz schreiben, wird natürlich gefiltert und gespeichert und sortiert und ausgewertet und im besten Falle verkauft an interessierte Firmen. In unangenehmeren Fällen passieren auch unangenehmere Dinge mit ihren Daten. Und die Piraten sind die einzigen, die ich sehe, die wirklich effektiv und kenntnisreich dagegen kämpfen. Diese Parteien fallen dann alle raus und CDU und SPD und FDP und Grüne ziehen dann ihr wesentlich, also nicht wirklich bürgerorientiertes Programm in Brüssel durch.
Warum brauchen Sie denn noch eine Amtszeit?
Ich brauche gar nicht noch eine Amtszeit, aber wir haben jeden Tag eigentlich drei Themen, die wir gern bearbeiten würden in Brüssel und in Straßburg. Ich habe festgestellt, dass die Medien nicht mehr so kritisch agieren. Entweder fehlt es an Fachkompetenz in vielen Zeitungsredaktionen oder an Leuten oder es wird auf Klickzahlen geschaut und dann doch der Artikel über Eheprobleme in der FAZ nochmal jedes halbe Jahr hochgezogen auf der Homepage. Also ich sehe eine gewisse Verpflichtung, jetzt wo wir uns da eingearbeitet haben, die Sachen da weiter zu bearbeiten. Deswegen freue ich mich auch sehr, wenn Sibylle Berg kommt, dann kann ich die Füße auf den Tisch legen und sie kann die Arbeit machen. Und drittens will ich natürlich einen dritten Band schreiben. Der erste lautete, Herr Sonneborn geht nach Brüssel. Jetzt haben wir, Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Und ich würde gerne eine Trilogie beschließen mit dem Band, Herr Sonneborn kehrt zurück aus Brüssel. Man kann dann nämlich immer das gleiche Titelbild verwenden und muss nur etwas durchstreichen und neu draufsetzen vorne.
Das sagt Martin Sonneborn. Er ist Chef der Partei Die Partei und seit 10 Jahren Europaabgeordneter. Sein neues Buch heißt Herr Sonneborn bleibt in Brüssel, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 20 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Dankeschön. Das war ungewöhnlich kritisch.